Bevor die Folge losgeht, ein kurzer Disclaimer. Wir sind nicht medizinisch ausgebildet. Das heißt, wir können keine detaillierten medizinischen Fragen beantworten und auch nichts diagnostizieren. Wenn ihr also Fragen habt oder eine Diagnostik haben wollt oder ähnliches, dann wendet euch bitte an den Arzt, die Ärztin eures Vertrauens oder an eine der Anlaufstellen, die wir auch in der Podcast-Folge nennen werden und die auch in den Shownotes verlinkt ist. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Mittlerweile ist die Aufnahme auch schon fast ein Jahr her, und zwar hat sie am 1. März 2021 stattgefunden. Das ist nochmal ganz wichtig für die Zeitangaben, um das ungefähr einschätzen zu können. Ansonsten gibt es mittlerweile auch wenige nachgewiesene Fälle, in denen HIV durch Oralverkehr übertragen wurde. Dennoch ist das Übertragungsrisiko von HIV beim Oralverkehr immer noch sehr, sehr gering. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod- und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute ist die Jule bei mir als Gästin und sie möchte mit mir über das Thema HIV sprechen. Jule, schön, dass du da bist, freut mich. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Hi, ich bin Jule, ich bin Mitte 30 und ich wohne in einer deutschen Großstadt. Ich mag Sport, Hip-Hop und Politik und genau, ich bin selbst positiv, deswegen bin ich heute hier. Ich arbeite im pädagogischen Bereich und das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich nicht mit meinem echten Namen hier auftrete, weil ich meinen Job sehr mag und das Gefühl habe, ich habe dann Angst vor Diskriminierung, wenn ich ja meine Infektion offen kommunizieren würde. Und deswegen genau bin ich heute hier mit einem anderen Namen.
Ja, aber schön, dass du da bist, schön, dass du dich gemeldet hast und dass du deine Erfahrung und dein Wissen auch mit uns teilen möchtest. Und danke auch für deine Offenheit. Man merkt ja dann auch schon so ein bisschen, das ist ja immer noch so ein Thema, was wahrscheinlich auch sehr stigmatisiert ist, was Leute halt auch nicht so gerne nach außen kommunizieren, denke ich mal.
Leider schon.
Ja, aber da können wir ja später auch nochmal drüber sprechen. Wir haben euch gefragt, was wollt ihr eigentlich über das Thema HIV wissen und auch über das Leben mit HIV wissen. Aber erstmal steigen wir ein, was ist überhaupt HIV?
Ja, die Abkürzung heißt, also so auf Deutsch übersetzt, menschliches Immunschwächevirus. Das heißt, das sind Viren, die befallen den Körper und vermehren sich innerhalb von Zellen. Und unbehandelt, also ohne Medikamente zu nehmen, würden dann die Viren immer mehr werden und die T-Helferzellen schwächer werden. Und das heißt, dann würde irgendwann würden sich AIDS-definierende Erkrankungen entwickeln. Genau, das ist sozusagen HIV und heutzutage kann man das aber gut behandeln mit Medikamenten und kann damit gut und lange leben, ohne große Nebenwirkungen, aber dazu auch gern später mehr.
Es wird ja auch nochmal unterschieden zwischen HIV und AIDS. HIV ist ja quasi diese Viruserkrankung und AIDS ist ja dann die Erkrankung, die bei einer unbehandelten Therapie ausbricht.
Genau. Ja, man sagt so ein bisschen, es gibt vier Stadien. Also man steckt sich mit dem HIV-Virus an und wenn man sie nicht mit Medikamenten behandelt, die Viren, dann kann man halt irgendwann AIDS-definierende Erkrankungen entwickeln und hat aber erstmal, ist es so, wenn man sich ansteckt, hat man erstmal ein paar Symptome, wie so eine Grippe, dann gibt's eine lange symptomlose Zeit. Und dann entwickeln sich AIDS-definierende Erkrankungen. Und es ist jetzt nicht so, dass AIDS eine Krankheit an sich ist, sondern sind mehrere Krankheiten, die der Körper nicht bekämpfen kann, weil das Immunsystem so schwach ist. Und man spricht auch vom AIDS-Syndrom und Syndrom bedeutet, dass es halt mehrere Krankheiten sind, die das definieren. Und AIDS bedeutet erworbenes Immunschwäche-Syndrom. Mit Medikamenten kann man AIDS dann rückgängig machen oder sogar halt verhindern. Also sozusagen, ich werde nie an AIDS erkranken. Also ist ganz klar ein Unterschied. HIV ist der Erreger und AIDS sind am Ende die Krankheiten. Deswegen ist es halt total wichtig, dass eine HIV-Infektion zu entdecken, weil nur dann kannst du sie behandeln. Mm. Ich hoffe, das wurde so ungefähr klar. Sehr komplex.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja schon interessant, dass man ja eigentlich dann diese Krankheit auch eben behandeln kann und dass es jetzt nicht direkt ausbrechen muss. Also ja.
Ja, genau. Und deswegen ist es auch so tatsächlich, also ich spreche in meinem Leben auch gar nicht davon, dass ich krank bin, sondern sag halt, ich bin HIV-positiv oder genau, Infektion, weil ich mich auch gar nicht krank fühle. Also ich habe keine Nebenwirkungen, nichts. Ich werde nie AIDS bekommen. Und das ist aber sozusagen, das Wissen ist halt nicht in der Gesellschaft. Aber deswegen ist es auch so ein bisschen so, finde ich es auch schwierig, wenn das so gleichgesetzt wird. Also wenn Leute irgendwie auch von AIDS-Tests sprechen, weil es ist ein HIV-Test, ne? Aber das ist so ein bisschen in unserer Gesellschaft halt schon so drinne, das Wording. Aber ich finde den Unterschied total wichtig.
Also du hast so ein bisschen auch den Eindruck, das wird immer noch mal sehr synonym verwendet und immer auch irgendwie vermischt. Und es ist gar nicht so trennscharf.
Nee, genau. Und ich glaube, die meisten wissen das auch gar nicht. Also auch dieses, ich habe mal gehört, es gibt so Zahlen, da wird gesagt, dass 20% der Bevölkerung in Deutschland gerade davon wissen, wie der aktuelle Forschungsstand ist. So. Und genau, deswegen wird das Synonym verwendet und mich ärgert das auch manchmal.
Das ist ja echt krass. Ja. Und du hast gesagt, du wirst AIDS wahrscheinlich nie bekommen. Das heißt quasi, also man kann diese Therapie das ganze Leben lang durchführen. Oder gibt es auch irgendwann einen Punkt, den man erreicht hat, wo man dann sagt, okay, ich beende diese Therapie?
Nee, den Punkt gibt's nicht. Das ist natürlich irgendwie schwierig und doof, dass ich mein Leben lang Medikamente nehmen muss. Das war für mich am Anfang auch komisch, aber es gibt ja auch andere Menschen, die das nehmen müssen. Es gibt aktuelle Forschung, da wird an so einer 2- oder 3-Monats-Spritze geforscht. Die ist gerade so in der Testphase. In so 2, 3 Jahren sagt man, ist das so. Also dann würde man die alle 2, 3 Monate bekommen. Aber wenn ich jetzt die Medikamente absetzen würde, dann würde sich der Körper nicht mehr gegen die Viren wehren können. Und dann würde am Ende, würde ich Symptome bekommen nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so. Aber ich werde die jetzt nicht absetzen können. Es gibt auch gerade so Forschung mit Heilung, mit irgendwelche hier Genschere. Aber das ist jetzt nichts, woran ich glaube, dass das in meinem Leben noch passiert. Muss man ja auch überlegen, was das für Konsequenzen haben könnte, so genetische Veränderungen mit Krebsentwicklung oder so. Aber nee, ich muss die mein Leben lang nehmen, genau. Aber das ist eine Tablette am Tag. Die hat dieselbe Farbe wie meine Wand, zufällig mintgrün. Und inzwischen bin ich da voll okay mit.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also es ist, so hätte ich mir das nämlich tatsächlich auch vor ein paar Jahren nicht vorgestellt, weil ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt schon ist mit dem Forschungsstand, dass man das ja quasi mit PrEP, ist ja diese Tablette, dass man das mit PrEP halt behandelt.
Ja, PrEP ist noch ein bisschen was anderes.
Ah, okay.
Auch ein HIV-Medikament. Also es gibt super viele. Da wird so ein bisschen geguckt, wie der eigene Körper ist, was man nimmt. Wo wird so genau drauf geachtet, wie man selber, was man so verträgt und so. Mit PrEP, das ist jetzt, sage ich mal, erst neu auf dem Markt, dass man das auch kriegen kann von der Krankenkasse. Aber seit 2019 mit dem Forschungsstand so richtig bewiesen ist es seit 2008. Gibt so eine Schweizer Studie. Und mit den Medikamenten, das ist schon viel früher. Man musste halt immer mehr nehmen. Also ich habe am Anfang auch 3 genommen. Die Forschung ist tatsächlich da sehr, entwickelt sich schnell.
Wow, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant auch, wie detailliert oder wie tief man auch in dieses Thema einfach reingehen kann und wie viele unterschiedliche Medikamente es gibt und dass man ja auch wirklich immer auch so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben muss, um da auch wirklich up to date zu sein.
Ja, es muss zum Glück nicht ich allein, sondern meine Ärztin.
Ja, das stimmt.
Ja, da gehe ich alle 3 Monate hin. Mhm. Die ist auch super cool. Ja.
Ja, dann Glückwunsch auf jeden Fall, dass du so eine tolle Ärztin gefunden hast auch.
Mhm.
Die nächste Frage war, wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich HIV-positiv?
Genau, da musste ich selber nochmal nachgucken. Als ich selber positiv wurde, waren das 80.000, jetzt sind es 90.700, also von 2019 sind die Zahlen. Und ich kann mir so Zahlen immer so schlecht vorstellen. Deswegen kann ich das mal vergleichen mit so einer mittelgroßen Stadt wie Tübingen oder Flensburg. Mhm. Die haben ungefähr so viele Einwohner. Und so ungefähr 20% in Deutschland sind Frauen. Und die Zahl, das ist total spannend, finde ich, also so 2600, sagt man ungefähr, kamen 2019 dazu an Neuansteckungen. Mhm. Das kann man natürlich nicht direkt sagen, weil man das erst später erfährt, ne, wie viele Leute sich angesteckt haben oder rausfindet. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass die Zahl bei Männern, die Sex mit Männern haben, sinkt, der Ansteckung. Mhm. Und die Zahl der Heteros oder auch intravenösen DrogengebraucherInnen, die steigt. Also auch nur leicht, aber so, das finde ich schon krass, dass genau ist bei, könnten wir später zu bei PrEP noch drauf zukommen. Mhm. Da liegt das wahrscheinlich dran. Und was ich auch total erschreckend finde, ist, dass 34% erst spät, also mit Spätfolgen schon von ihrer Infektion erfahren und 15% sogar im AIDS-Stadium,
mhm.
was ja super viel ist.
Ja.
Und dann ist die Infektion halt auch eher tödlich. Ne?
Mhm.
Und das heißt, das zeigt, finde ich, auch wieder, dass es eigentlich nur gut ist, Tests zu machen, weil dann kann das Virus auch nicht so viel anrichten im Körper. So.
Mhm.
Genau, und von diesen 90.700 sagt man, das ist ja alles nur eine Vermutung, ne, weil du weißt ja gar nicht, wie viel die Dunkelziffer ist,
mhm.
aber dass 88% wissen von ihrer Infektion. Also es gibt schon noch einige, die gar nicht wissen, dass sie positiv sind.
Mhm.
Genau.
Ja, wie du dann das schon von den Symptomen erzählt hast, wo wir ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen werden, mhm. dass es ja dann auch oft mit einer Grippe einfach verwechselt wird und man dann jahrelang symptomfrei ist.
Ja, genau. Genau, ich überlege gerade, ich bin am Anfang zum Arzt gegangen und da wurde, glaube ich, irgendwie, da hatte ich so einen Hautausschlag und halt so eine krasse mhm. Grippe. Also da wurde auch, bei Frauen wird auf jeden Fall nie ein HIV-Test gemacht,
okay.
habe ich das Gefühl. Und ich kenne auch andere, die mit der akuten Infektion zum Arzt gegangen sind, wo aber nichts gemacht wurde.
Genau. Krass.
Ja. Tja.
Ja, deshalb ist auch wichtig, dass man sich halt testen lässt.
Ja, voll.
Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Richtig gute Überleitung auf jeden Fall. Wie findet man denn heraus, dass man HIV-positiv ist?
Ja, wie wir gerade schon meinten, also oder beziehungsweise das haben wir eigentlich nicht gesagt, aber eigentlich merkst du es am Anfang gar nicht.
Mm.
Du merkst nach ein paar Wochen diese grippeähnlichen Symptome, aber eigentlich merkst du es überhaupt nicht. Und dann merkst du es erst nach 10, 15 Jahren oder so, wenn Symptome auftreten. Und deswegen sollte man sich einfach regelmäßig testen lassen. Und das ist inzwischen relativ einfach, sage ich mal. Also seit einem halben Jahr ungefähr gibt es Schnelltests in Drogerien und Apotheken. Das ist, da macht man sich so einen kleinen Piekser in den Finger und kann das zu Hause machen. Der muss natürlich nochmal nachgeprüft werden, ne, von ÄrztInnen. Und dann gibt's aber auch natürlich so Gesundheitszentren oder so lokale Testangebote, je nachdem, in welcher Stadt man lebt, die auch anonym sind. Also das heißt, meine Krankenkasse würde das auch gar nicht erfahren, wenn ich das nicht möchte, ne? Irgendwie manche mhm. sagen, ich bin bei einer privaten Krankenkasse, da kommt der Brief dann nach Hause zu meinen Eltern oder so. Genau, und dann kann man es natürlich auch bei normalen Ärzten und Ärztinnen machen. Oder es gibt so Checkpoints spezielle oder AIDS-Hilfen. Das kann man eigentlich relativ einfach übers Internet ausfinden. Und ich finde tatsächlich, jede und jeder sollten sich regelmäßig testen lassen, auch wenn sie nicht unbedingt das Risiko eingegangen sind. Weil ich tatsächlich, ich glaube, 2 Personen kenne, die von ihrem Partner oder Ehemann angesteckt wurden, die ja auch in einer, sage ich mal, sie dachten, sie leben in einer monogamen Partnerschaft. Und dann wurden sie angesteckt. Und ja, deswegen finde ich eigentlich, jeder sollte das machen, wie so, wie man regelmäßig zum Zahnarzt geht oder zur Gynäkologin, zum Gynäkologen. Ja.
Wow. Ja.
Ja, und vor allem mit diesen Tests von der Drogerie. Das ist ja, es ist da total die Überwindung, glaube ich, ne, weil du es ja eigentlich auch verdrängen möchtest. Aber die kosten irgendwie so 20, 30 Euro. Und in diesen Testzentren ist es sogar kostenlos. Aber es gibt auch sowas, wo ich halt Geld zahlen kann und alle sexuell übertragbaren Infektionen einmal durchchecken kann. Es gibt ja jetzt nicht nur HIV.
Genau.
Es gibt auch andere, die man nicht direkt merkt und die irgendwie bei Menschen mit Gebärmutter und Eierstöcken
Ja.
Unfruchtbarkeit hervorrufen
Ja,
können.
das kann schon echt heftig sein. Das kann schon echt auch das ganze Leben beeinflussen.
Genau.
Deshalb, ja. Ist auf jeden Fall wichtig. Lasst euch testen regelmäßig. Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über die Symptome. Das wäre jetzt so die nächste Frage. Da hast du ja schon ein bisschen was zu erzählt.
Ja.
Genau, welche Symptome wann auftreten?
Ich kann ja noch mal grob was dazu sagen. So, also bei mir war es so, dass ich so nach 3, 4 Wochen wirklich wie so eine Grippe hatte. Also so mit Nachtschweiß und Fieber und ich war völlig fertig und hatte so Hautausschlag, geschwollene Lymphknoten. Also ich denke manchmal, so krank war ich nie. Auch Mandelentzündung hatte ich noch einige. Das war auch nicht schön. Genau, und dann geht das aber wieder weg von selbst. Und dann ist es echt ganz lange symptomlos, obwohl die Viren den Körper innerlich schädigen. Und dann wird das Immunsystem halt irgendwann so geschwächt, dass Erkrankungen auftreten können, die einem sonst aber auch nicht schädigen würden. Also das ist sozusagen die Krux. Diese Krankheiten wie irgendwie bestimmte Pilzinfektionen, Tumore oder eine bestimmte Art von Lungenentzündung, die würden einem Menschen mit starken und gesundem Immunsystem halt nichts ausmachen. Aber wenn du HIV-positiv bist, dann halt schon. Und man sagt halt so zum Beispiel, dass nach 10 Jahren ungefähr 50% der Menschen Symptome haben. Also man kann natürlich gar nicht sagen, sind bei jedem unterschiedlich und man kann auch gar nicht sagen, wann was auftritt. Aber das dauert halt alles so seine Zeit und du merkst es am Anfang nicht. Und ich kenne auch Leute, die halt dann mit im Stadium AIDS erst sozusagen das rausgefunden haben. Und das hat, war eine ganz lange Leidensgeschichte von Ärzten und Ärztinnen, bis sie das überhaupt rausgefunden hatten, so. Und irgendwann ist der Körper halt so geschwächt, dass du dann von den anderen Krankheiten, die an sich dich, dir wahrscheinlich nichts ausmachen würden, genau, zu Tode kommst.
Ja, das ist echt schrecklich. Also mich überrascht es auch total, dass das irgendwie auch gerade bei Ärztinnen nicht so präsent ist oder dass man ja, also wie du ja schon erzählt hast, dass man ja oft irgendwie dann noch viel diagnostizieren muss, beziehungsweise dass es erstmal auch so dauert, bis sie dir überhaupt drauf kommen, dass es sich um eine HIV-Infektion handelt.
Ja, ich hoffe ja, dass es ändert sich. Also, kann natürlich auch sein. Ich war damals auch nicht bei jemand, der mich kannte sozusagen. Ich war bei einer neuen Ärztin und da ist auch, genau, inzwischen glaube ich, das Wissen auch weiter. Ich habe einmal schlechte Erfahrungen mit einem Arzt gemacht, der was Doofes gesagt hat und einige machen aber sehr viel mehr schlechte Erfahrungen, dass du am Ende von der Sprechstunde erst drankommst und dass da ganz dick HIV auf deiner Akte steht oder dass alles desinfiziert wird nach dir und du kannst ja aber eigentlich hoffen, dass eine Praxis immer so steril ist. Also ist vollkommener Quatsch so, wegen der nicht vorhandenen Ansteckung, wenn du Medikamente nimmst oder auch sonst. Aber genau, dazu vielleicht auch später mehr.
Genau. Ja, auch eine, ja, dann gerne dazu später mehr, weil das ist ja, also das habe ich jetzt gerade auch total irritiert, dass es dann desinfiziert wird.
Ja, das haben manche erzählen das so.
Ja.
Mir ist das zum Glück noch nicht passiert. Ich habe es eigentlich fast allen Ärzten und Ärztinnen von mir gesagt, muss ich aber gar nicht. Die haben alle cool reagiert. Also mein Zahnarzt meinte irgendwie, ja, danke, dass Sie mir das sagen. Wenn Sie Tuberkulose hätten, wäre ja schlimmer. So,
Okay.
also und der hat da irgendwie noch Scherze drum gemacht.
Okay.
Ja, und du musst es eigentlich auch in diesem Bogen angeben, wenn du
Das stimmt,
hingehst.
ja.
Musst du nicht. Also ich finde, man kann es auch weglassen, weil es den Arzt eigentlich und die Ärztin nichts angeht, so in bestimmten Situationen, aber genau, ist halt doof, wenn du doofe Erfahrungen machst. Ne?
Ja, und wie es übertragen wird, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber. Die nächste Frage wäre, wie leicht kann man denn zurückverfolgen, von wem das Virus übertragen wurde?
Genau, ich bin ja keine Medizinerin, deswegen bin ich mir jetzt nicht richtig sicher, aber ich glaube eigentlich schon, dass du das so, dass du die Virenstämme analysieren kannst und es dann herausfinden kannst, von wem du dich angesteckt hast. Aber die Frage ist ja ein bisschen, wozu? Also wozu sollte man das machen? Und was bringt einem das? Und falls es die Frage ist, wer ist schuld an der Ansteckung, dann verstehe ich das so ein bisschen. Also mit der Thematik habe ich mich selber, beschäftige ich mich manchmal mit, oder auch Scham. Also das beschäftigt mich auch so emotional einfach. Aber irgendwie haben ja bestimmte Bedingungen dazu geführt, dass man sich angesteckt hat. Bei mir war das so eine Urlaubsliebe, die mich gedrängt hat, dazu nicht zu verhüten. Und dann sage ich mal, dann macht es doch eigentlich keinen Unterschied, wenn ich danach sage, er war schuld oder ich war schuld. Mhm. Also bestimmte Bedingungen führen zu irgendwas und haben bestimmte Konsequenzen. Und ich denke dann so ein bisschen, die Frage, die Klärung der Schuldfrage bringt einen nicht unbedingt weiter. Aber medizinisch lässt sich das sicher herausfinden. Aber man kann ja auch für sich reflektieren, wenn man halt nicht so häufig unverhütet Sex hat, sondern eigentlich auf seinen Schutz achtet, so wie das bei mir eigentlich war, dann kann man ja auch das selber analysieren, sage ich mal. Ja, sicher könnte man das, aber genau, wozu dann so ein bisschen?
Die nächste Frage wäre, ist ein Kinderwunsch mit HIV erfüllbar?
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir können ja gleich nochmal kommen wir zu Ansteckungen. Also man kann sich, wenn man Medikamente nimmt, kann man das Virus nicht mehr weitergeben. Und deswegen kann man auch auf ganz normalem Wege schwanger werden, also mit Sex ohne Kondom. Und dann kann man das Kind auch meistens auf natürlichem Wege gebären. Früher war das so, dass eher Kaiserschnitte gemacht wurden, aber das muss heute nicht mehr sein. Und das wird aber dann individuell geguckt so ein bisschen. Man muss halt Medikamente nehmen, ne? Also wenn man Medikamente nimmt, dann zählt das alles nur. Sonst kann sich das Kind schon anstecken. Und auch künstliche Befruchtung könnte man machen. Und da kenne ich aber wiederum auch eine, die da diskriminiert wurde. Also der dann gesagt wurde, nee, geht nicht. Und sowieso sie hier mit HIV und so. Aber genau, eigentlich kann man's. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass jeder schwangeren Person wird ein HIV-Test empfohlen. Und dann ist es deine Entscheidung, ob du den machst oder nicht. Und da würde ich sozusagen jeder Person empfehlen, den zu machen, weil wenn du es dann rausfindest, dann kannst du immer noch Medikamente nehmen und dich behandeln lassen und das Kind wird nicht positiv, aber man muss es nicht machen sozusagen, den HIV-Test. Aber deswegen kommt es heutzutage schon noch zu Kindern, die geboren werden mit HIV, aber muss eigentlich nicht sein. Genau. Aber ja, jeder Mensch kann ganz normal Kinder zeugen, also als positiver, sich als Mann definierender Mensch und als Frau, genau, kannst du ganz normal Kinder kriegen.
Okay, du hattest ja schon drüber gesprochen kurz, wie man sich halt anstecken kann mit HIV.
Genau, und das ist so ein bisschen, finde ich, wichtig, dass man da unterscheidet zwischen einer behandelten und einer nicht behandelten Person. Also wenn du halt Medikamente nimmst, dann ist das Virus unter der Nachweisgrenze. Das heißt, das können normale Instrumente, medizinische Instrumente gar nicht mehr nachweisen. Und dann bist du gar nicht ansteckend. Das heißt, du kannst auch nicht beim Sex das übertragen. Genau, und auch nicht bei von Blut zu Blut und so weiter. Und dieses Wissen ist halt gibt's seit 2008 durch so eine Schweizer Studie. Und jetzt gibt's aber immer mehr Studien noch mit Paaren, wo einer positiv war und einer nicht positiv war, wo das dann da so nachgewiesen wurde. Und man nennt das auch Schutz durch Therapie. Das heißt, ich nehme eine Tablette am Tag und das sorgt dafür, dass ja die Viren unter der Nachweisgrenze sind. Ich muss natürlich auch regelmäßig zu meiner Ärztin. Und genau, Schutz durch Therapie ist sozusagen, heißt, dass man das nicht übertragen kann und es nicht nachweisen kann. Man nennt das auch so als Slogan N gleich N, also
Genau.
nicht nachweisbar ist gleich nicht übertragbar. Und da gibt es auch ganz coole Kampagnen eigentlich. So Wissen verdoppeln heißt die eine, wo ja eigentlich nur gewollt wird, dass diese Infos weitergehen, so, ne? Weitergegeben werden. Und das heißt, das meinte ich ja, glaube ich, vorhin schon, ich kriege durch die Medikamente keine Nebenwirkungen und kann eigentlich ein normales, beschwerdefreies Leben führen und habe auch die normale Lebenserwartung wie andere Menschen, wenn ich diese Medikamente nehme. Aber was natürlich bleibt, sind die sozialen Folgen und Angst vor Diskriminierung und psychische Themen, manchmal auch Diskriminierung selbst natürlich und Ausgrenzung. Genau, das heißt, das ist alles, wenn du Medikamente nimmst, dass man normal Sex haben kann, man normal Kinder gebären kann, niemanden anstecken. Aber wenn ich das Virus nicht behandle, also wenn ich einfach nicht weiß oder keinen Zugang habe zu Medikamenten, dann kann das Virus schon übertragen werden. Und man sagt immer, das ist schon eine schwer, also es ist schwer übertragbar, im Alltag gar nicht, aber schon, wenn die Viren sind ja in Körperflüssigkeiten, wie Sperma, Vaginalsekret, Blut. Und wenn die irgendwo ein Eintritt, wenn genug Viren in den anderen Körper eintreten, also sowas wie bei Schleimhäuten oder Wunden, anal oder so, dann kann ich mich anstecken. Das heißt, die meisten Ansteckungen gibt es durch vaginalen oder analen Verkehr, aber auch intravenösen Drogengebrauch, aber auch sowas wie Menstruationsblut, ne? Da könntest du dich auch vor anstecken. Schwangerschaft, wenn es nicht behandelt ist, dann kann das Kind sich anstecken. Genau. Aber man kann sich halt bei allem schützen, ne? Also auch wenn eine Person HIV-positiv ist und nichts davon weiß, dann kann ich mich ja trotzdem mit Kondomen oder Femidomen schützen oder PrEP.
Ja, ah, okay, das PrEP, alles klar.
Hat es das so grob beantwortet? Es war ein bisschen
Ja,
komplex.
nee, also ich fand's sehr, sehr gut, also
Genau,
sehr ausführlich.
was ich vielleicht noch wichtig finde, ist, auch wenn du mit einer Person Sex hättest, die nicht behandelt ist, beim Oralverkehr gibt es eigentlich kaum Risiko, weil die Mundschleimhaut sehr stabil ist. Und also selbst wenn ich Viren aufnehmen würde, so, dann würden die durch den Speichel verdünnt und so. Und da ist das Risiko einfach super gering und eigentlich kaum vorhanden. Also es gibt sozusagen keinen nachgewiesenen Fall. Und aber besonders nach einer frischen Ansteckung sind die Viren sehr hoch und da ist dann noch mal mehr Ansteckungsgefahr, weil je mehr Viren, desto genau eher steckst man sich an.
Ja,
Genau.
das ist nochmal wichtig. Das stimmt.
Ja.
Du hattest ja jetzt schon gesagt, dass die Infektionsgefahr im Alltag ja nicht so groß ist oder kaum vorhanden ist. Wie sehr musst du denn in deinem Alltag aufpassen, um das Virus nicht zu übertragen?
Ja, gar nicht vorhanden. Also da würde ich jetzt auch wieder unterscheiden zwischen mir, wenn ich sozusagen Medikamente nehme. Ich nehme ja Medikamente und ich bin gar nicht ansteckend, ne? Ich bin sozusagen, es ist eigentlich nur diese, also medizinisch habe ich gar nichts sozusagen an Auswirkungen. Es ist sozusagen so, ich könnte gar niemanden anstecken, selbst beim Sex nicht. Aber wenn ich keine Medikamente nehmen würde und nichts von meiner Infektion weiß, dann ist die Ansteckungsgefahr eigentlich auch nicht vorhanden. Weil was passiert mir denn im Alltag schon? Also ich sage ich mal, beim Kochen schneide ich mir den Finger. Dann gehe ich ja auch nicht mit meiner blutenden Wunde auf den, dann muss der andere auch schon einen blutenden Finger haben. Dann machen wir da Blutsbrüderschaft so. Weiß ich nicht. Also ich habe das in meinem Alltag früher nicht gemacht. Und auch sowas wie Küssen, Sauna, aus demselben Glas trinken, sich umarmen, da kann man sich überall nicht anstecken. Also Menschen, die HIV-positiv sind und nicht medikamentös behandelt, da kann man sich auch nicht anstecken. Also wenn einem das jemand sagt, dass er positiv ist, dann sollte man ganz normal mit ihm umgehen, weil Ja, die Gefahr gibt es eigentlich nur beim unverhüteten Sex und bei Schwangerschaft, wenn ich es nicht behandle. Oder halt Spritzen, Nadeln, auch sowas wie Blutspenden. Da werden, das war bei mir ja so, ich habe es beim Blutspenden rausgefunden, die Blut, wie heißt das? Blutproben, ja, die Blutkonserve. Ja, die werden alle so gecheckt. Das heißt, auch da steckst du dich heute nicht mehr an, wenn du im Krankenhaus Blut bekommst. So. Ja, also im Alltag muss ich gar nicht aufpassen. Und auch jeder andere positive Mensch würde niemanden anstecken können.
Ja, gerade Blutspende ist auch nochmal so ein großes Thema irgendwo. Also HIV und Blutspende, gerade was so Menschen oder männlich gelesene Personen betrifft, die ja auch dann Sex mit anderen Männern zum Beispiel haben.
Ja.
Oder männlich gelesene Personen, Menschen mit Penis, also die halt eben zum Beispiel dann Analverkehr oder sowas ausüben. Da finde ich es auch ganz spannend, dass du dann auch erzählt hast, da geht halt eben die Zahl zurück, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass gerade homosexuelle Männer dann noch mal ein bisschen, das ist jetzt meine ganz persönliche Bubble, dass die dann noch mal mehr informiert sind und sich da auch mehr Gedanken drüber machen und sich auch häufiger testen lassen.
Ja, das ist nicht nur deine Bubble. Die Zahlen zeigen das ja sozusagen, ne? Also die Zahlen, dass es zurückgeht, zeigen, dass das Wissen verbreiteter ist, dass man sich eher schützt, also durch Schutz durch Therapie oder PrEP, oder und dass du, dass Menschen sich eher testen lassen. Jetzt nicht alle, also ich glaube, da gibt's auch Menschen, die Augen zumachen und sich nicht testen lassen oder auch nicht schützen, aber das Wissen ist viel verbreiteter. Also wenn ich in der queeren Community sage, ich bin positiv, dann wissen alle sofort Bescheid. Und bei mir würde jetzt jeder sagen, Herr Positiv, hast du eine positive Lebenseinstellung? Oder was so? Also das Wissen ist viel verbreiteter so, ne? Und du hast gerade noch was zum Blutspenden gesagt. Ist ja tatsächlich so, wenn du ein Mensch mit Penis bist und Sex mit anderen Menschen mit Penis hast, dann ist dir Blutspenden im Grunde genommen verboten. Jetzt gibt es seit neuestem das Gesetz, dass du, glaube ich, wenn du ein halbes Jahr oder Jahr in einer monogamen Partnerschaft gelebt hast oder so, dann darf man's. Das ist für mich Quatsch.
An dieser Stelle gibt es eine kleine Ergänzung, denn seit etwa Sommer-Herbst 2021 ist eine neue Regelung in Kraft getreten. Und ich zitiere jetzt mal wörtlich von der Seite der AIDS-Hilfe. Die Seite ist natürlich in den Shownotes in der Beschreibung verlinkt. Und ich lese das jetzt mal wortwörtlich vor. Kurzer Disclaimer, das ist alles ziemlich binär verfasst. Ich vermute, weil eben auch binäre Geschlechter auf den Fragebögen der Blutspende abgefragt werden und sich daran quasi dann die Richtlinien orientieren. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also, diese Neuregelung sieht unter anderem vor, wer in einer auf Dauer angelegten monogamen Beziehung lebt, soll künftig spenden dürfen, egal ob es sich um eine verschieden- oder gleichgeschlechtliche Beziehung handelt. Männer werden ausgeschlossen, wenn sie innerhalb der letzten 4 Monate Sex mit einem Mann hatten, der nicht ihr fester Partner war. Auch bei neuen Partnerschaften dürfen sie nicht spenden. Männer, die Sex mit Männern hatten, werden also weiterhin anders behandelt als andere. Ausschlussgründe sind demnach unter anderem im Wortlaut der Hämotherapie-Richtlinie, Sexualverkehr zwischen Frau und Mann mit häufig wechselnden Partnern, Partnerinnen, Sexualverkehr mit einer Transperson mit häufig wechselnden Partnern, Partnerinnen, Sexualverkehr zwischen Männern, MSM in Klammern, mit einem neuen Sexualpartner oder mehr als einem Sexualpartner, Sexarbeit, Sexualverkehr mit einer Person mit einer der vorgenannten Verhaltensweisen, Sexualverkehr mit einer Person, die mit HBV, HCV oder HIV infiziert ist. Ausgeschlossen sind auch Menschen, die eine HIV-Prophylaxe, PrEP, eingenommen haben, sowie Menschen, die sich länger als 6 Monate in einem Gebiet aufgehalten haben, wo HIV, HBV und HCV vergleichsweise in Anführungsstrichen stark vorkommen. Eine Spende ist jeweils erst 4 Monate nach dem genannten Verhalten bzw. Ereignis möglich. Dies wird mit einem diagnostischen Fenster begründet.
weil ich halt so ein bisschen denke, hallo, bei mir wurde es doch rausgefunden. Mhm. Also ich habe ja auch nicht gewusst, dass ich positiv bin und habe es auch nicht geahnt, weil in meinem Leben gab es das nicht sozusagen. Also genau. Diese Urlaubsliebe, das habe ich ja nicht mit gerechnet so, ne?
Ja.
Und da wurde es ja auch rausgefunden. Das heißt, bei, also die testen das Blut, also deswegen ist es total die Diskriminierung, dass das verboten wird.
Ja, es ist total sinnfrei einfach. Weil, da sind ja, also da sind ja auch andere Länder deutlich weiter als wir hier in Deutschland, was das betrifft. Und
das weiß ich nicht.
Denke ich, müsste ich jetzt mal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Okay, also allgemein sind andere Länder weiter, ne?
Ja, was Queer-Themen angeht, ja.
Genau. In England kann man irgendwie sich testen lassen und dann kann man Telefonnummern angeben von Menschen, mit denen man unverhütet Sex hatte. Mhm. Und dann werden die kontaktiert vom Gesundheitsamt. Weil dieser Anruf danach ist ja auch mega unangenehm. Ne? Also wenn ich jetzt mit jemandem danach Sex gehabt hätte, ohne Kondom, dann ist das ja voll peinlich und unangenehm. Und das machen, glaube ich, deswegen manche auch nicht. Und dann wird es einfach für einen gemacht. So, ne? Und
ja.
Ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall andere Länder, wo die Sachen besser sind, aber ja.
Mhm. Genau, wie sieht's denn aus? Wie beeinflusst denn eine HIV-Infektion dein Liebes- und Sexualleben?
Mhm. Genau, wie ich schon meinte, medizinisch ja gar nicht, offiziell sozusagen.
Genau.
Weil ich ja Schutz durch Therapie nutze, also die Medikamente. Und dann ist es ja so wie mit Kondom verhüten. Und rechtlich bin ich auch nicht verpflichtet, jemand zu sagen, wenn ich Medikamente nehme.
Mhm.
Aber natürlich spielt es schon eine Rolle, weil ich persönlich den Anspruch habe, es jedem zu sagen oder den meisten Menschen zu sagen, mit denen ich bisher Sex hatte, nachdem ich positiv wurde. Das ist muss nicht sein sozusagen. Und ich kenne auch Menschen, die das nicht so machen. Aber für mich persönlich ist es irgendwie, möchte ich das? Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man was sehr Persönliches sehr früh erzählt, wenn man jemanden kennenlernt.
Mhm.
Bisher habe ich tatsächlich eigentlich viele gute Erfahrungen gemacht, obwohl ich schon sehr erschrocken war, wie viel ich noch aufklären musste. Und es gab auch doofe Reaktionen, so mit denen es erstmal schwierig war, umzugehen. Aber ja, es beeinflusst natürlich schon, weil du es irgendwie erzählen willst. Und das ist halt an einem Stadium, wo du halt eigentlich noch so sehr Leichtigkeit hast und so, ne? Ja, und das ist tatsächlich auch einfach was anderes in der queeren Community so.
Mhm.
So wie ich das zumindest erlebe, ne? Da wird das manchmal, also es gibt auch Vorbehalte, das will ich gar nicht sagen, die auch einem begegnen, aber da wird es, glaube ich, mit weniger, ich muss oft diese Erklärbären sein, so.
Mhm.
Also ich muss immer noch so, manchmal habe ich schon überlegt, ob ich einen Flyer entwickle.
So eine Visitenkarte.
Ja.
Das musst du beachten, oder man muss ja eigentlich nichts beachten, sondern dieses, musst du nicht beachten, alles.
Ja, und es ist tatsächlich einfach nur dieses, okay, ich sag dir was eigentlich egal ist, aber es ist trotzdem wichtig, weil ich weiß, dass du komisch reagieren würdest, wenn du es nicht wüsstest. Also
ja.
Es ist ja mega komplex, aber ich habe einen Freund, mit dem ich mal so drüber gesprochen habe und der auch meinte, er wäre total angegriffen, wenn ich es ihm nicht, also ich habe mit dem gar keinen Sex gehabt im Leben, so, ne? Wenn ich es ihm nicht gesagt hätte. Und ich glaube, das ist einfach dieses, wenn du das jemandem nicht gesagt hast und dann sagst du es ihm aber irgendwann, dann ist das so wie so ein Vertrauensbruch für viele. Und genau, es ist ja so sozusagen, ich habe dem ja nichts vorenthalten, ich habe ihn ja nicht in Gefahr gebracht oder sie, aber genau, und deswegen ist es natürlich schon, spielt es noch schon eine Rolle, und ich würde mal behaupten, bei Heteros ist es nochmal was anderes einfach, weil es da weniger Wissen gibt und genau, leider, aber das wird mehr.
Ja, Gott sei Dank. Wie gehst du denn bei FreundInnen damit um?
Genau, inzwischen wissen es eigentlich sehr viele. Das Erzählen ist trotzdem irgendwie teils schwierig gewesen, weil ich halt immer so erklären muss. Und ja, wenige wussten auch schon über den aktuellen Stand Bescheid, bevor ich es gesagt habe. Das freut mich dann immer. Und FreundInnen vergessen oft, dass ich positiv bin, was mich dann auch manchmal irgendwie trifft, weil es mich ja emotional schon beschäftigt manchmal. Das ist, glaube ich, von denen eigentlich lieb gemeint, so, oh, ich vergesse es eigentlich so, ne? Aber für mich spielt es natürlich manchmal eine Rolle so. Und was mich besonders eigentlich freut oder gefreut hat, wenn sich FreundInnen selbst beschäftigt haben damit. Also wenn die sich selbst Wissen angeeignet haben oder eine war auch bei einer Beratung, das fand ich irgendwie super, weil ich das Gefühl habe, diese Rolle, ich bin da nicht die überlegen ist mit dem Wissen. Das haben auch ein paar wenige gemacht. Das fand ich irgendwie toll. Also finde ich dann irgendwie eine große Wertschätzung. Aber das spielt natürlich eigentlich keine Rolle. Und ich merke immer, wenn ich es jemand erzählen will, wenn ich das Gefühl habe, ich würde sonst Sachen verschweigen. Also ich hatte eine Mitbewohnerin und habe dann immer gesagt, wenn ich bei meiner Ärztin war, ja, ich war Blutspenden. Weil so ein bisschen war ich das ja auch. Ich muss dann Blut abgeben, dann werde ich untersucht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, das ist vollkommener Quatsch, wenn ich hier immer so Konstrukte auspacke. Und dann habe ich es ihr irgendwann erzählen wollen und dann war irgendwie für mich das auch gelöster so. Und genau, wie gesagt, inzwischen wissen es fast alle in meinem näheren Umfeld. Und natürlich lernt man auch neue Menschen dazu und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie erzähle ich es jetzt und wann? Und ich habe meistens keine Lust aufs Erzählen inzwischen. Aber inzwischen, also es hat mich Freundschaften auch gestärkt, weil man sich so ein bisschen noch intimer begegnet und mehr Verletzlichkeit zeigt und so. Also ich habe eigentlich das Gefühl sogar, dass meine FreundInnenschaften, wenn man das so sagen darf, näher wurden.
Total schön.
Ja. Ich finde auch, also das klingt total blöd, aber mir hat die Infektion schon irgendwie auch was gebracht im Leben. Weil ich so ein bisschen einmal, ja, dann denkst du einmal über deinen Tod nach, wo es andere nicht tun. Mein Vater hat irgendwann gesagt so, naja, jeder weiß ja, dass er stirbt und du hast es jetzt nochmal per Mail geschickt bekommen. So als Reminder. Ja, aber so ein bisschen dieses, okay, du beschäftigst dich mit deiner eigenen Sterblichkeit.
Ja, total.
Und so ein bisschen, was ist mir denn wichtig im Leben und wer ist mir denn wichtig? Und ja, also ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist ein Reifungsprozess, den man dann hat im Leben dadurch.
Boah, das ist echt krass. Also ne, irgendwie, ja, es ist aber wirklich so, man beschäftigt sich mit der eigenen Sterblichkeit, weil... Ja.
Ja, ich will es jetzt niemanden wünschen, ne? Nee. Weil es natürlich auch Sachen hat. Und ich habe auch ganz tolle Leute kennengelernt dadurch. Also ich habe auch Freundschaften entwickelt mit Leuten und denke so, mein Leben ist so reich dadurch. Also manchmal bin ich wirklich sehr berührt, was für Begegnungen ich haben darf. Ja, irgendwie mit, ich vielleicht manchmal auch zum Beispiel mit einem schwulen Mann, der irgendwie Rentner ist und der HIV einfach schon seit 30 Jahren hat und so ein Langzeitpositiver ist und auch, sage ich mal, das, wo viele auch noch gestorben sind von seinen Freunden, dass ich das sozusagen so jemand treffen darf. Und also ich habe sehr berührende Begegnungen tatsächlich oft und bin auch so sehr, also tatsächlich denke ich oft, dass es reicher ist, mein Leben. Also wie gesagt, ich will es niemandem wünschen. Es bringt ja auch total viel Selbstzweifel und Diskriminierung und so mit sich und Komplikationen, aber also ich ist schon auch cool, was ich gewonnen habe dadurch so.
Aufgrund dessen, weil du auch Leute dann gefunden hast, mit denen du dich austauschen kannst. Und
ja, es gibt so ein Seminarhaus, das heißt Waldschlösschen. Das ist bei Göttingen und da gibt's so, also Akademie Waldschlösschen, und da gibt's so, also es wurde so in der AIDS-Krise gegründet von schwulen Männern und da gibt's so verschiedene Seminare, also auch sehr viel sexualpädagogische Weiterbildung und viel so, ja, in der für die Trans-Community oder irgendwie Hochschulgruppen, queere Hochschulgruppen, sowas, oder irgendwie queere Lehrer und Lehrerinnen, so. Mhm. Und da gibt's auch Seminare für Positive, und da habe ich ziemlich coole junge Leute getroffen. Und ja, damit so, da haben sich manchmal dann Freundschaften ergeben, und das ist tatsächlich einfach sehr cool, was für Menschen ich da kennenlernen durfte.
Ja, klasse. Total toll. Ja, ich werde das auf jeden Fall alles mal verlinken, was wir jetzt so angesprochen haben. Dann könnt ihr euch da auch nochmal informieren, gegebenenfalls auch vernetzen. Ja, du hattest jetzt auch schon kurz erzählt, wie deine Familie auf deine Diagnose reagiert hat. Möchtest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also die waren natürlich erschrocken, weil die nichts wussten von der aktuellen Situation. Aber die haben mich jetzt nicht abgewertet oder ausgegrenzt, was auch bei manchen Menschen der Fall ist, so. Es weiß aber auch nur meine Kernfamilie, also nicht meine Oma oder damals lebte mein Opa noch, meine Tanten oder Cousinen, die wissen das jetzt nicht, da sehe ich irgendwie den Mehrwert nicht. Mhm. Und meine Mama, die hatte am Anfang irgendwie Mitleid mit mir und war sehr traurig. Mhm. Ich glaube, so ein bisschen aus Angst, dass mein Leben jetzt komplizierter wird. Jetzt sagt sie aber oft so, sie ist mir auch dankbar, dass ich ihr so ein bisschen zeige, wie dass das Leben auch anders sein kann und was noch dazu gehört. Und inzwischen ist es tatsächlich, also das mit meiner Mama war super schwer für mich. Mhm. Und inzwischen ist es aber so, dass es voll normal ist, auch dass wir Gespräche darüber führen. Mhm. Also dass ich irgendwie sage, ja, keine Ahnung, was ich so erzähle, aber weil es irgendwas zu erzählen gibt, also bei der Ärztin passiert ja nicht viel, die Werte sind ja immer gleich, so immer unter Nachweisgrenzen und so, aber manchmal gibt's ja irgendwas, was einen beschäftigt, in der Welt auch an Nachrichten, und dann erzählen meine Eltern oder reden wir darüber oder mit, genau, irgendwie so mein Bruder, so. Also das heißt, inzwischen ist es normal, aber am Anfang war es schon irgendwie natürlich auch schwierig. Mhm. Ich habe es ihnen aber auch recht schnell gesagt. Mhm. Aber das ist bei jeder Person auch anders, ne?
Das stimmt, ja. Welche Vorurteile begegnen dir denn zu deiner Infektion?
Schon so Schlampe. Also so, so, dass man wild rumgevögelt hat und nicht auf sich geachtet, so. Mhm. Aber ich finde, so ein bisschen Slut-Shaming gibt's ja eh leider noch heutzutage, eigentlich gerade gegenüber Frauen. Und dann so ein bisschen dieses Selbstschuld zu sein, und so ein bisschen dieses diese Seuche aus Afrika. Das sind so Sachen, die mir begegnet sind, aber wie ich meinte, da gibt's halt auch noch Menschen, die da noch schwierigere Sachen erleben mussten, so, ne? Also sexuelle Ablehnung, aber das ist ja kein Vorurteil, sondern eher, das ist dann eine Entscheidung in dem Moment, aber das ist mir auch schon mal passiert.
Aber dann auch basierend wahrscheinlich auf Vorurteile, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich würde eher sagen Angst. Ich denke dann immer so ein bisschen, das ist ja ein total emotionales Thema, was wir vorhin schon gesagt hatten, die andere Person, die muss ja keine Angst vor irgendwas haben, aber emotional begreift man das natürlich auch nicht so schnell, auch wenn man es faktenmäßig verstanden hat. Und dann ist es, habe ich das Gefühl, eher so ein Thema der anderen Person, mit Angst vor der eigenen Sterblichkeit oder dass du eh irgendwie mit Krankheiten sehr speziell umgehst, so ein bisschen hypochondrisch veranlagt bist. Also deswegen, ob es dann auf Vorurteilen basiert, also ich glaube eher so ein bisschen Unwissen dann und dann emotional ist natürlich schwierig. Das gestehe ich auch jedem ein, so, ne? Das ist natürlich in der Hetero-Welt ein Thema, womit nicht jeder sich so beschäftigt. Aber genau, die anderen Sachen finde ich halt auch blöd, weil gerade dieses Slut-Shaming finde ich auch, muss nicht sein heute.
Nee, das stimmt.
Und das weiß ich auch gar nicht, ob das nur gegenüber Frauen ist, sondern ich glaube allgemein sozusagen ist dieses Bild, das ja irgendwie Quatsch ist. Jeder sollte ja das machen, was er mag, ohne, wenn er keinen anderen verletzt.
Ja, das stimmt. Und ob man jetzt verhüteten oder nicht verhüteten Geschlechtsverkehr hat, sagt ja auch nichts über die Anzahl der SexualpartnerInnen aus.
Das verstehe ich gerade nicht.
Also so ein bisschen, du kannst ja theoretisch auch 100 SexualpartnerInnen haben, die und immer mit Kondom Sex gehabt haben, oder du kannst 5 haben und immer ungeschützten Geschlechtsverkehr und die Gesellschaft das von dir erwartet, dann natürlich auch immer in einer monogamen Beziehung und aber
also nee, und das meine ich halt so auch mit diesem, das meine ich halt, das Slut-Shaming hat eigentlich nichts mit HIV nur zu tun, sondern es ist so allgemein, finde ich, einfach Quatsch. So eine Abwertung. Mhm. Und genau, ich, also bei mir ist jetzt die Anzahl der Menschen, mit denen ich unverhütet Sex hatte, also das ist schon ein bisschen wie so ein Lottogewinn, ne, den ich da mir eingeholt habe. So. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich immer unverhütet Sex hatte und jedes Mal hätte bei sein können. So, ne?
Das stimmt. Ja, es geht auch viel einfach um Unwissenheit, ne, dass sie sich vielleicht selber nicht um deren Infektion wissen und dann das auch nicht kommunizieren. Ja.
Ich sag manchmal zu Menschen auch sozusagen, ich bin ja eigentlich viel sicherer als andere, weil andere wissen ja gar nicht um ihren Status. Und ich bin ja regelmäßig bei meiner Ärztin und auch jeder andere positive Mensch. Wir werden dann auch auf sexuell übertragbare Infektionen getestet, wenn, also ich muss da sozusagen bewusst nachfragen als Frau, aber manche Menschen werden auch pauschal mitgetestet. Also bei meiner Ärztin muss ich da extra nachfragen, aber und dann ist es ja so, dass das ist ja nicht sonst ja nicht so, ne? Außer du nimmst die PrEP. Da wirst du auch getestet.
Ja. Also es ist auf jeden Fall immer sehr anstrengend und auch unangebracht, Leute anhand ihrer SexualpartnerInnen generell einfach auch zu bewerten. Das auch einmal kurz so als letztes Statement. Wir haben jetzt auch schon viel über die PrEP gesprochen, aber noch nicht so wirklich erklärt, was ist die PrEP jetzt eigentlich genau?
Genau, also das heißt Präexpositionsprophylaxe, kompliziertes Wort. Das sind HIV-Medikamente, die ein HIV-negativer Mensch nimmt. Aus Schutz vor HIV. Und das würde jetzt gar nicht jeder nehmen, weil es ja auch ein Medikament, aber das schützt so gut wie Kondome oder Schutz durch Therapie vor HIV und ist halt auch, wie wir vorhin schon meinten, erfolgreiches Mittel gegen Neuinfektion. Also die Zahl wurde gesenkt, seit die auch von Krankenkassen gezahlt wird. Aber die Einnahme muss sich sozusagen lohnen für dich auch als Mensch, ne? Und es wird zum Beispiel empfohlen für Menschen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Also sage ich mal, wenn irgendwie klar ist, du hast viel Sex mit wechselnden PartnerInnen und ohne dabei auf Kondom oder Schutztherapie als Ansteckungsstrategie zu bestehen, so, ne? Also wenn das irgendwie klar ist, dann verschreiben ÄrztInnen einem das. Und die ist seit Oktober 2019, glaube ich, zugelassen in Deutschland. Vorher gab es auch so Generika, die sich dann Leute aus anderen Ländern gekauft haben. Aber genau, das ist die PrEP. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum wissen das nicht mehr? Warum kriegen das nicht mehr mit? Da würde ich denken, weil das natürlich auch nicht für alle relevant ist. Also weil jetzt nicht jeder Medikamente nimmt, jede Person, um dieses Risiko einzugehen. Und dann denke ich ein bisschen, das ist wie mit der Aufklärung von dem Forschungsstand allgemein. Dass da halt immer so eine, das ist immer sehr ambivalent, weil du willst ja auch nicht das Ganze verharmlosen. Und da ist so mein Gefühl, also mein Wunsch wäre, dass man aufklärt über die aktuelle Fachlage, sage ich mal, aber gleichzeitig auch klar machst, die Ansteckung hat irgendwie mögliche Diskriminierung oder psychische Folgen und sich jeder schützen soll durch PrEP, Schutz durch Therapie oder Kondome und halt die Leute sich mehr testen lassen sollten. Also ich finde, am liebsten wäre mir, mein Wunsch wäre tatsächlich, wenn sozusagen alles, über alles aufgeklärt wird. Aber die Schwierigkeit ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen die Angst, dass es dann verharmlost wird. Und mein Gefühl ist tatsächlich aber eher, dass Leute gar nicht an HIV denken. Das ist eher Schutz vor, also in der Hetero-Welt Schutz vor Schwangerschaften, aber dass nicht gedacht wird, hier kann ich mich mit HIV anstecken. Aber wie ich vorhin schon meinte, irgendwie 2600 Neuinfektionen pro Jahr in Deutschland. Also das heißt, es gibt schon Ansteckungsgefahr, ne? Und das ist mein Gefühl, dass man da deswegen Kondome manchmal weggelassen werden, weil man so denkt, ah ja, nee, ich nehme ja die Pille oder
zum
so.
Beispiel, ja.
Ja, genau, das also wäre so mein Gefühl. Aber es wäre schon cool, wenn sozusagen über alles breiter aufgeklärt wird.
Das stimmt.
Und mehr getestet.
Mich hat es auch so ein bisschen gewundert. Es ist ja jetzt auch schon seit 2008 bekannt, dass HIV unter Therapie nicht übertragbar ist.
Ja.
Das habe ich nie in der Schule gelernt.
Nee.
Und das finde ich so, warum? Also, ja. weil bei uns war es halt wirklich auch so dieses, wir gucken uns jetzt eine Doku an von einem Typen aus den 80ern, der ist daran erkrankt und man sieht seinen kompletten Leidensweg bis zum Tod. Das war wirklich original so meine Aufklärung über HIV. Aber ja, das war halt schon so dieses, ja.
Es muss natürlich erstmal ankommen, ne?
Ja.
Also bei LehrerInnen muss es ja erstmal ankommen.
Genau.
Dann, ich glaube, es ist auch oft dieses Thema Sex ist beschämt. Da gucken wir gar nicht drüber hin. Und deswegen wird dann irgendwie, das spielt, glaube ich, auch noch mit rein. Mhm. Und dann muss dieses Wissen natürlich ankommen in der Ausbildung, sage ich mal, und dann weitergegeben werden. Oder man muss auch, keine Ahnung, Lehrbücher ändern. Mhm. Aber dasselbe ist ja bei der Klitoris, ne?
Oh ja.
Nein.
Ja, da gibt's ganz viel, wo man sagen muss, da ist halt irgendwie der Bedarf ein anderer oder beziehungsweise die Botschaften sind schon sehr auf Prävention ausgerichtet und eben werdet nicht schwanger und bekommt keine Krankheiten, weil die anderen Themen vielleicht zu beschämt sind, weil es dann doch eher um diesen gesundheitlichen Aspekt geht.
Voll. Ja, und weil ich glaube vielleicht auch, weil irgendwie Thema Sex spielt da einmal mit rein und dann aber auch, was ich vorhin schon meinte, diese Sterblichkeit oder bei Krankheit mache ich die Augen zu, weil ich lebe ja ewig oder so. Also ich glaube, es sind einfach super viele komplexe Themen, die da mit reinkommen. Und natürlich sind dann diese Bilder, sage ich mal, auch sehr mächtig, so aus den 80ern.
Oh ja.
Und heute Bilder, wo du es niemanden ansiehst, die sind natürlich dann nicht so einprägsam, ne?
Das stimmt. Also mit Sicherheit steckt da auch eine bestimmte Absicht hinter, dass man trotzdem dafür sensibilisiert, was kann diese Krankheit anrichten.
Voll.
Dennoch sind das so die, also habe ich halt nie davon gehört, dass es halt nicht übertragbar ist unter Therapie. Und das finde ich halt so, das hat mich so irritiert irgendwie. Ja. Weil das war ja dann schon ein paar Jahre auf jeden Fall bekannt.
Ja, voll. Ja, und ich denke manchmal, ich weiß gar nicht, was passieren muss, dass sich Dinge ändern. Aber ich glaube auch sozusagen, sage ich mal, prominente Vorbilder, die bringen manchmal auch was. Und zum Beispiel Magic Johnson, der Basketballer, der ist ja positiv. Also ich habe mal auch mal mit einem Menschen gesprochen, der meinte, der hat sein Wissen daher.
Mhm.
Oder hier die von den No Angels, Nadja Benaissa oder so.
Mhm.
Weiß gar nicht, wie sie heißt. Oder Conchita Wurst.
Ah, okay.
Genau. Und ich glaube, also manchmal denke ich, vielleicht verändert nur das was. Aber diese Kampagne halt, was ich vorhin schon meinte, Wissen verdoppeln oder auch Liebesleben, das sind diese STI, also sexuell übertragbare Infektionen, die Seiten, die haben gute Fakten oder auch die Deutsche AIDS-Hilfe, so, das ist alles, das Wissen ist da, aber genau, das muss halt verbreitet werden, so, ne? Und vielleicht geht's dann nur durch so jemand Bekanntes, der dir das erzählt, oder?
Ja.
Also ich kläre ja auch auf, indem ich das meinen FreundInnen erzähle, so.
Das stimmt.
Und ich sag dann immer, erzähl's bitte weiter.
Ja. Das stimmt. Das machen wir ja auch hier viel auf Instagram. Da haben ja auch schon einige meiner KollegInnen auch schon Posts und Podcast-Folgen gemacht, wo genau das war, N gleich N. Ja, was denkt ihr, was bedeutet das? Und
ja. Weiter so.
Genau. Super. Ja, dann war es das eigentlich schon mit den Fragen. Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage.
Natürlich.
Oder vielleicht sogar zwei Fragen noch.
So viel du willst.
Eine, die mir jetzt gerade nochmal im Gespräch gekommen ist. Was würde denn jetzt passieren, wenn du die Einnahme deiner Tablette einmal an einem Tag vergisst?
Ach so, genau, das passiert leider bei mir auch manchmal, ganz selten, aber mal. Das passiert erstmal gar nichts. Also das ist so wie bei anderen Medikamenten, dass der Wirkspiegel so ist im Körper, dass das auch das überdauert, sage ich mal. Was passieren würde, ist, wenn ich es eine Woche lang nicht nehmen würde. dann könnten sich Resistenzen bilden. Das heißt, das Virus wäre gegen meine Medikamente resistent. Und da muss man auch gucken, was für andere Medikamente wirken. Genau, also das wäre ein bisschen uncool. Das ist halt immer ein bisschen spannend, wenn ich auf Reisen gehe. Also da bin ich schon immer doppelt aufgeregt, dass ich die da mitnehme. Da bin ich auch aufgeregt, weil es gibt Länder, die lassen einen nicht einreisen. Also es gibt Länder, da müsstest du einen HIV-Test vorzeigen und wirst ausgewiesen. Das sind Länder, wo ich eh nicht so hin will irgendwie. Aber ich mache sie manchmal auch so in Packungen, wo man das nicht direkt erkennen kann, oder habe einen Arztbrief dabei. Aber genau, das würde passieren, wenn ich sie einen Tag vergesse. Ja, also eigentlich erstmal nicht so schlimm, aber natürlich sollte man trotzdem darauf achten. Und länger ist dann halt schwierig.
Ja, das stimmt.
Und dann hast du noch eine Frage?
Ja, und zwar die letzte, und diese Frage stelle ich eigentlich all meinen GästInnen. Und zwar gibt es, weil du jetzt das letzte Wort hast und wir jetzt so zum Ende der Folge kommen, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
Vielleicht mein Wunsch, wenn ihr heute Neues erfahren habt, dann erzählt das doch anderen Leuten. Und wenn dir mal eine Person begegnet, die HIV-positiv ist, dann geh ganz normal damit um. Und ich finde schon neugierig. Man kann ja auch fragen, ob man da gerade was zu fragen kann. Aber so, genau, einfach irgendwie ganz normal und einfach Leuten davon erzählen, wenn es was Neues gab. Oder auch wenn es nichts Neues gab. Gibt genug Leute, die das nicht wissen. Ja, das wäre mein Wunsch.
Liebe Jule, vielen, vielen Dank. Du hast das wirklich super toll erklärt und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörenden da ganz, ganz viel draus mitnehmen werden. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann und dann bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.